Auf der Werteskala zwischen gut und schlecht ist die Stimmung im Haus Deutschland und in vielen Teilen Europas so mies, wie ich es noch nicht erlebt habe. Das schreibt Professorin Maya Göpel in ihrem Buch Werte, ein Kompass für die Zukunft. Funktioniert die Organisation unserer Gesellschaft noch so, wie wir es bisher gemacht haben? Oder brauchen wir etwas Neues? Und wie kann das Neue aussehen? Auf diese Frage sucht die Politökonomin und Gesellschaftswissenschaftlerin nach Antworten. Guten Tag, Maya Göpel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ihr Buch hält den Glauben an eine gute Zukunft der Menschheit ja aufrecht. Dabei steht es aber überall sehr schlecht eigentlich. Egomanen wie Donald Trump oder Putin beherrschen die Welt. Der Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, der Klimawandel und in Deutschland wird voraussichtlich im kommenden Jahr nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die AfD die erste Landesregierung stellen. Man weiß es nicht genau. Woher nehmen Sie da Ihre Zuversicht?
Naja, die Frage ist ja nicht, ob ich glaube, dass das alles genauso wird, wie ich es als eine mögliche Zukunftsbeschreibung in den Raum stelle, sondern dass das mein Job ist, als Sozialwissenschaftlerin zu beschreiben, das sind mögliche Pfade der Entwicklung. Und ob das, was wir für wünschenswert halten, dann auch realistisch wird, das hängt natürlich von unseren Entscheidungen ab. Aber wenn niemand sich mehr die wünschenswerten Pfade vornimmt und die beschreibt, dann ist auch nicht klar, wie wir überhaupt eintreten wollen und wie wir andere davon überzeugen sollten und könnten, dass da noch eine Alternative liegt.
Nun scheint es aber so zu sein, so sagen Sie auch in Ihrem Buch, dass bestimmte Gesellschaftsstrukturen zu versagen scheinen. Also irgendwie scheinen sie nicht mehr zu funktionieren, sonst würde in so vielen verschiedenen Ebenen die Welt nicht in eine seltsame Richtung vielleicht sogar gegen die Wand laufen. Wie und wo können wir denn neue Strukturen schaffen?
Das Vorteilhafte an Transformationsforschung ist, und das ist ja meine Disziplin, dass man immer mal so rauszoomt und von weiter oben auf eine gesellschaftliche Veränderung schaut und die auch in so einer größeren Zeitreihe einordnet. Und da sehen wir erstens, dass immer Veränderung stattfindet, also ein Anpassen hier und da, je nachdem, welche neuen Erkenntnisse wir haben oder wo bestimmte Durchbrüche vielleicht auch technologisch möglich sind oder bestimmte Risiken erkannt werden, hat uns ja immer schon dazu gebracht, Dinge anders zu machen. Das nennen wir auch Fortschritt. Also wir schreiten fort im Angesicht der Erkenntnis und der Weltveränderung. Und dann gibt es eben Umbruchzeiten, wo sehr viel strukturell in Frage gestellt wird und wir so richtig wie so eine Sprunginnovation brauchen. Und das ist natürlich mühsam. Also das Energiesystem ist vielleicht das Einfachste, um sich das zu veranschaulichen. Wir haben sehr zentrale, dann fossil gefütterte Energieversorgung gehabt. Das heißt, ich habe irgendwo Brennstoff aus dem Boden gescharrt und dann dahin gebracht und dann habe ich es da verfeuert und aus den Netzen dort in die Haushalte gebracht. Ein erneuerbares Energiesystem, was eben nicht den Klimawandel anheizt, aber auch Sicherheit vor der Benutzung dieser begrenzten Brennstoffe als ja, Erpressungsmittel oder sogar Machtausübung, dann eine Befreiung davon verspricht, braucht eine ganz andere Struktur. Das sind dann dezentrale Erntegeräte sozusagen, die wir da als Solaranlagen oder Windkraftanlagen haben. Und ich kann an dem Moment den Brennstoff auch dort vor Ort ja bei mir in den Erntekubus irgendwie einfangen. Und das heißt, ich kann ganz andere Eigentumsstruktur machen, ich brauche aber ganz andere Netze, ich brauche eine ganz andere Form, das aufzubauen, ich brauche andere Jobs, andere Fähigkeiten und dann auch andere Gesetzgebungen, damit das in die Welt kommt. Und das, da merken wir, müssen wir viel neu planen, denken, uns vorstellen und Menschen dazu gewinnen, an dem teilhaben zu wollen.
Das sind ja schon recht konkrete Vorschläge, die Sie machen. Wie kann denn so ein Kompass erstmal aussehen? Ein Kompass, den wir in dieser Umbruchssituation benötigen?
Also wir haben viel mehr, als das in der Öffentlichkeit gerne debattiert wird, ja eine relativ große Übereinstimmung. Wenn Sie Menschen fragen, was wünschen Sie sich eigentlich? Also man kann so ein kleines Experiment im Freundeskreis machen. Wie sieht die Welt aus, die du dir in Zukunft wünschen würdest? Was da immer kommt, ich habe das in unterschiedlichen Studierendengruppen etc. gemacht, das ist immer ziemlich grün und eher ruhiger als das, was wir jetzt Alltag nennen. Das heißt, wir haben eine klare Idee im Grunde genommen, was wir gerne hätten und auch die übereinstimmende Forschung zu Wohlstand oder eben auch Wünschen, also gut, Leben in Deutschland wäre so ein großer Befragungsprozess 2017 noch, kommt zu ähnlichen Erkenntnissen, dass es die Abwesenheit von Krankheit ist, eine Partizipation an der Gesellschaft, eine sichere Unterkunft, sicherer Zugang zu Bildung, aber auch guten Nahrungsmitteln und dann natürlich saubere Luft, sauberes Wasser. Das verstehen wir schon, dass wir da biologische Wesen sind. Und dann geht es darum zu sagen, das ist doch toll. Also wenn wir ähnliche Zielwerte haben, wie schaffen wir denn dann im Grunde genommen die politischen Rahmenbedingungen, das sind ja unsere Spielregeln, wie wir kooperieren, auf die Zielerreichung besser auszurichten?
Was ja ganz spannend ist, Sie sprechen die Umfragen an. Es gibt da in den Umfragen eindeutig unterschiedliche Ergebnisse, wenn man Frauen und wenn man Männer fragt. Also bei Frauen, die sind viel zukunftsorientierter und sie vermuten, dass es bei Männern daran liegt, dass es vielleicht doch einige Männer gibt, die sich am liebsten das Patriarchat der 80er Jahre zurückwünschen.
Das war die Aussage der Kollegin, die die Befragung für die Shell-Jugendstudie durchgeführt hat. Da ist es aber auch interessant, da geht es viel um Lebensstilfragen. Also das ist so die Veränderungsbereitschaft. Das ist nochmal was anderes als diese objektiven Wohlstandsvoraussetzungen, für die wir auch eine politische Verantwortung übernehmen. Wenn so ein richtiger Lebensstil, was tue ich mir im Endeffekt auf den Teller? Natürlich machen wir das alle für uns frei, sollte auch so bleiben. Und dann gehen wir eben irgendwo einkaufen. Und innerhalb dieses Spektrums gibt es einfach von Frauen oder jungen Frauen viel mehr Bereitschaft zu sagen, ich denke drüber nach, wie Ernährung eben tatsächlich auch auf die Tiere und die Umwelt sich auswirkt, welche Klamotten ich wirklich brauche, welche Rollenmodelle ich wirklich super finde. Und das sehen wir auch in dem Wahlverhalten. Also wenn wir geguckt haben, welche Parteien, die ziemlich drakonisch auftreten und sehr viel für eine starke Hand und auch Abwertung anderer Lebens, nicht nur Stile, sondern auch Gruppen werben, da hat die AfD bei den Herren deutlich mehr Zuspruch gefunden als bei den Damen.
Aber die Herren scheinen sich zurzeit, nicht nur wenn wir nach Amerika schauen, sondern auch in die deutsche CDU, scheinen sich die Herren viel präsenter durchzusetzen. Wird es nicht an der Zeit, dass mehr Frauen übernehmen?
Ja, das ist das Interessante. Die Idee ist ja gewesen, ne? Mit mehr Gleichberechtigung, es sollte so bunter, durchmischter, diverser werden. Und jetzt mit einer wirklich brutalen Gegenbewegung zu sagen, nö, also bis in den USA ja das verboten wird. Also du bekommst keine Forschungsförderung mehr, du wirst von Webseiten getilgt etc., wenn du zu bunt oder zu feminin oder aus anderen Ländern bist. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr aggressive, reaktionäre Gegenbewegung gegen dieses Öffnen, gegen die Partizipation, gegen das diskriminierende Abbauen. Und ich finde wichtig, das A zu sehen und B dann aber auch zu überlegen, wie kann es denn sein, dass dann schon wieder die Opfer dessen diejenigen sein sollten, die sich dagegen auflehnen. Also ich finde es wichtig, dass die Männer, die verstehen, dass das insgesamt auch für sie einschränkend gewesen ist, immer mit diesen Ellbogen und immer mit diesem nach oben kämpfen und immer die Sorge, als nächstes weggetreten zu werden, auch nicht unbedingt die beste Umgangsform gewesen ist. Also ich würde da in der Widerstandsbewegung gerne die Geschlechter verbinden.
Ja, aber wenn man auf die Männer schaut, ist man doch eher pessimistisch. Also die Männer, die das Sagen haben zurzeit.
Genau. Also dieses Sagen haben ist ja eine reine Dominanzstrategie gerade, die sehr viel mit Angst verbreiten zu tun hat. Auch die Frage, warum passiert in den USA nicht mehr, geht es ja bis in die Gruppen der Republikaner und Republikanerinnen herein, dass sie Angst vor Vergeltung haben. Und das ist natürlich das Recht des Stärkeren. Und wir haben historisch betrachtet immer diese Momente gehabt, wo eine brutale Umgangsform und ein Normalisieren des Rechtes Stärkeren natürlich dazu führt, dass viele erstmal Angst haben, überhaupt noch den Kopf rauszustrecken. Und dann kommen wir so zu dem, wann wird man Mitläufer, Mitläuferin, wie müsste es eigentlich organisiert werden und wie können wir vor allem dafür sorgen, dass diejenigen, die den Kopf raushalten und dagegenhalten, nicht alleine dastehen, wenn sie dann angegriffen werden. All das wird sich jetzt zuspitzen. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Aber ich bin umgekehrt auch sehr froh zu merken, dass gerade das Betonen dessen, dass die Umgangsformen und damit eben sowas wie Anstand und Integrität und Wahrhaftigkeit ganz klar momentan als wünschenswert, auch gerade für Führungspersönlichkeiten, gesehen werden. Weil wir natürlich bemerken, wie schmerzvoll es ist, wenn sie abwesend sind. Es ist ja häufig so, dass wir erst in dem Moment, wo etwas weg ist, merken, wie wichtig es gewesen ist.
Und das merken wir in der Tat, wenn wir so Auseinandersetzungen wie mit Trump und Zelensky sehen, was eigentlich Anstand heißen sollte, wenn es nicht Anstand gibt. Das andere ist ja, was uns bestimmt in der Gesellschaft, ist der Konsum. Also wir sind doch alle über den Konsum konditioniert. Also wir definieren uns darüber, welche Jacke wir tragen, welche Tasche wir kaufen, welche Schuhe wir anziehen. Und die Ökonomie beherrscht uns ohne die Konditionierung auf diesen Konsum, würde ja auch die Wirtschaft zusammenbrechen und großes Chaos entstehen, oder?
Ja, da ist es wichtig, die beiden Punkte auseinanderzuhalten. Und das eine, und das, was Sie als zweites genannt haben, ist ja die strukturelle Thematik. Und klar, die sehen wir immer wieder. Auch in Deutschland, dieser Sparneurose. Es ist was Negatives, wenn wir nicht noch mehr shoppen. Es ist für eine wachstumsorientierte Volkswirtschaft, ja, ein Stottern. Dieses Nachfrageproblem heißt es dann immer. Aber anstatt, dass wir sagen, es ist ja schwierig, zu sagen, eine Wirtschaft kann nur dann weiter stabil laufen, wenn wir immer mehr shoppen und besitzen wollen, und zu sagen, wie kommen wir da eigentlich raus, indem wir Investitionsregime ändern, indem wir die Definition vielleicht von Geld oder den Return on Invest auf Soziales und Ökologisches ausweiten. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, die überhaupt nicht ernsthaft diskutiert werden, sondern worüber wir diskutieren, ist, dass wir alle noch mehr leisten sollen und noch mehr kaufen müssten, damit wir aus der Krise rauskommen. Und das fehlt natürlich manchmal, zu überlegen, wie können wir dann vielleicht diesen strukturellen Treiber gleich mit angehen. Dass wir das alle immer wollen, ist natürlich Marketing inszeniert, gerne unterstützt durch InfluencerInnen, die durch Werbebudgets sich dann einen guten Lebensstil leisten können, weiter angefeuert. Aber das ist kein Naturgesetz, das ist soziokulturell.
In dem Buch zitieren Sie auch den Mediziner Hans Rosling, der sagt, die Zahlen können niemals die ganze Geschichte darüber erzählen, worum sich das Leben auf der Erde dreht. Die Welt lässt sich nicht ohne Zahlen verstehen, sie lässt sich aber auch nicht durch Zahlen allein verstehen, Zitat Ende. Was geht denn über das Verstehen der Welt durch Zahlen hinaus?
Also der erste Punkt ist, dass es unheimlich wichtig ist, die Zahlen dahingehend zu korrigieren, dass sie uns auch wirklich sehen lassen. Und das ist ja, das ganze Kapitel geht über Bilanzen und Bilanzierung und dass wir natürlich uns schön rechnen, wie toll unser Wohlstand aussieht und vor allem uns einreden, er kann lange so bleiben. Weil wir die ganzen Schäden, sei es durch den Klimawandel, aber auch durch die Überausbeutung der Böden oder Ressourcen, nicht entsprechend in den Bilanzen ausweisen. Würden wir das tun, und das sind ja die Ideen von auch der Regulierung, die aus der EU kommen, sieht ein Geschäftsmodell ganz anders aus und sieht auch eine Erfolgsstrategie anders aus. Und der zweite Punkt ist, dass wir aber wichtige Dinge, gerade in der Kooperation, in der Orientierung, aber auch in der Freisetzung von Bereitschaft, sich einzusetzen haben, die eben nicht quantifizierbar sind und damit nicht in Zahlen zu packen sind, die aber ganz viele Dinge bewegen. Also Fridays for Future ist ja so eins, die Motivation war nicht, wie Geld zu verdienen, sondern es war ein ehrenamtliches Engagement, zu sagen, wir mischen uns jetzt ein, weil uns unsere Zukunft wichtig ist. Da waren die Impulse ja was ganz anderes. Und wenn man dann quantifizieren würde, wie sie eventuell dazu beigetragen haben, dass ein Klimaschutzgesetz sich verschärft hat, und man dann die Schäden reduzieren würde, wer weiß, vielleicht müsste man sie eigentlich noch entsprechend bezahlen. Aber wir gehen gar nicht dahin, weil der Impuls war ein originär wertegetriebener, der eben nicht mit Vergütung zu tun gehabt hat. Und die großen Revolutionen waren meistens keine bankable Revolutionen, sondern waren welche, die von einer höheren Idee getrieben waren.
Von einer höheren Idee, früher war es ja anders, da waren die Werte oft an religiöse Motive gebunden. Das heißt, dem Stern, den man gefolgt ist, der hatte mit dem Glauben an Gott auch zu tun. Das ist heute nicht mehr so, jedenfalls auch im Westen nicht mehr an die christlichen Religionen. Die haben immer weniger an Bedeutung. Wo sind die Werte denn heute angebunden?
Ja, das ist spannend, weil ich glaube, wir wissen schon alle, dass wir solche Rückbindeorte brauchen. Religio kommt ja auch von Rückbinden, so vom Wortstamm her. Und wenn die Institutionen, die dafür typischerweise in der Gesellschaft geschaffen worden sind, das nicht mehr erfüllen, sind ja auch bei Sportvereinen und anderen, das ist ja eine andere Form von, aber es gab eine Rückbindung, eine soziale Rückbindung, ne? Dann eben auch für Teamsport oder Vereine, in denen man sich einsetzt, hat ja auch etwas mit was Erhaltendes und Interagierendes zu tun. Und das ist im Moment natürlich die Suche, also gerade bei jungen Menschen, aber auch bei älteren Menschen ist die Vereinsamung ja sehr stark, also im Sinne der Veränderung über die Zeit und was wir als ein Phänomen der heutigen Zeit feststellen, ist es so. Bis zu 24% der Menschen unter 24 fühlen das regelmäßig. Das ist ja eigentlich unfassbar traurig. Das heißt, wir merken, dass diese Verlinkungsgeschichten, die auf dieser oberflächlichen Digitalebene stattfinden, nicht in der Tiefe so resonieren und wirken können, wie das tatsächlich andere Formen von Erfahrung, von Werterückbindung angeboten haben. Und da ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial aktuell zu gucken, wo schaffen wir das denn? Weil wir erst durch diese kulturelle Rückbindung und Werterückbindung eine Stabilität finden können, die aus uns kommt. Das ist total spannend, wenn man sich da extrinsische, intrinsische Motivationen und wo bin ich vulnerabler, wenn ich nur von außen an mich herangetragenes Feedback, meinen Selbstwert generieren kann, bin ich viel vulnerabler dafür und traue mich auch nicht so abzuweichen. Und wenn ich aus innerer Überzeugung, das ist das Richtige zu tun, arbeite, bin ich klarer in meinem Kompass und brauche nicht so viel externe Orientierung.
Kann man das denn immer so sauber voneinander trennen? Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel über meinen Konsum definiere, über die Tasche, die ich trage, über die Schuhe, die ich kaufe, dann ist das doch auch intrinsisch, oder?
Überhaupt nicht.
Nein?
Nein.
Weil dadurch definiere ich doch, wer ich bin.
Nein, das wäre ja total traurig, weil dann wären Sie ja nicht mehr da, wenn Ihnen jemand die Tasche nähme. Ich glaube, dass sie in den Momenten, wo Krisen kommen, genau merken, dass die Tasche oder im Zweifel ein Geldschein eben nicht mehr das ist, was trägt. Und dass es dann eben darum geht, war ich freundlich zu Menschen? Habe ich mich vielleicht auch mal um andere gekümmert? Wer ist bereit, mich mitzunehmen? Also Solidaritätswachstum haben wir ja vor allem in Krisenzeiten, gerade zwischen denjenigen, die vorher sich auch nicht komplett ignoriert haben. Und deshalb sind diese zwischenmenschlichen Werte ja unheimlich wichtig und resilienzsteigernd.
Und woher können die kommen? Aus dem tiefen Inneren? Worauf können die aufbauen?
Na, auf Weisheit, auf Praxis. Also die Meditationspraxis ist ja etwas, was sich auch hier deutlich verbreitet, auch als eine Form des Umgangs mit dem Unwohlsein, des nicht zur Ruhe kommen. Also wir kommen ja nicht zur Ruhe, wir kommen nicht in die Zufriedenheit und rennen immer schneller, anstatt innezuhalten und mal aufzuhören zu rennen. Weil da ist ja häufig ein wichtiger Schlüssel, um sich wieder zu sammeln, um wieder klar zu sehen, um vielleicht auch zu bemerken, dass die Abwesenheit von ganz viel Stimulus nicht todlangweilig ist, sondern tatsächlich auch was Neues öffnen kann.
Wie ist das denn? Können die Kirchen bei der Wertevermittlung eine Rolle spielen? Schließlich haben die christlichen Kirchen mit, ich sag mal, die Bergpredigt, Kernaussage der gebotenen Nächstenliebe, ein Konzept, das dem Kompass, den Sie beschreiben, gar nicht so fern ist.
Nee, das ist ja auch die tolle nächste Nachricht, dass viele der Schriften, wo sich einmal Gedanken gemacht wird, was wäre denn eigentlich eine grundlegende, das ist ja eine Lebenspraxis ein Stück weit, eine Haltung und eine Sicht in die Welt, dass die sich sehr ähnlich sind, auch zwischen den Weltreligionen, spätestens wenn man zu der Mystik zurückgeht. Und das ist ja wieder eine eigentlich gute Botschaft, dass wir wissen, wo Menschen im Grunde genommen Zufriedenheit und Ruhe finden können. Und das Kultivieren und die Orte dazu schaffen, war ja eine ritualisierte Form, das gemeinsam zu tun, die unheimlich viel Stabilität und damit auch Routinen und Begegnungen normalisiert hat. Und das ist etwas, was ja zunehmend abwesend ist, inklusive, dass wir nicht mehr dieses Lagerfeuer haben. Also nach einem Gottesdienst, wo man sich vielleicht auch nochmal wieder vergegenwärtigt hat, was gewisse Perspektiven sind, die von dieser Ethik auch unterstützt sind. Gemeinsam singen ist ja auch etwas, was unheimlich positiv wirkt. Also Chöre nehmen ja auch zu in ihrem Besuch wieder. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, weil eh alle an einem Ort sind, sich auszutauschen. Und das hat etwas Lokales, weil wir ja meistens zu der Kirche, die das nächste ist, laufen. Das heißt, die Instanz und die Institution hat eigentlich sehr gut diese Dinge angeboten. Und die Frage wäre jetzt eben, warum ist das so ein Stück weit verlustig gegangen? Also wie kann die Attraktivität wieder wachsen? Liegt es an Personen? Liegt es an der Art der Rituale? Wo ist das gelungen, dass tatsächlich diese Begegnungsorte wieder so aufgewertet wurden oder signifikanter wurden? Das sind ja genau eigentlich die spannenden Suchprozesse.
Was vermuten Sie?
Es ist ja für alle Sachen, die mit einem wirklichen Commitment zu tun haben, schwerer gerade. Also dieses in einem Verein, sich ehrenamtlich zu engagieren, da mache ich lieber mal eine kurze Spende oder unterzeichne eine Petition oder sowas. Also Verbindlichkeit und Durchhaltevermögen, das haben wir auch von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen bei der jungen Generation, die sehr stark auch Social Media sozialisiert ist und mit so vielen, vielen Eindrücken sozialisiert ist. Also die Aufmerksamkeitsspanne schrumpft, inklusive der Probleme, die damit wachsen. Und eine Verbindlichkeit und sagen, ich bleibe da dran, auch entgegen Frustmomenten oder mal ist es toller, mal ist es nicht toller. Ich fühle mich da verbunden und damit tatsächlich auch verantwortlich. Ist eine Tugend, von der ich sagen würde, dass sie dringend wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung erfahren könnte. Eine Zeit lang war es ja Hauptsache, du warst auf jeder Party, Hauptsache, du warst überall gesehen, Hauptsache, dein Gesicht ist überall. Du kannst aber nicht überall sein, wenn du irgendwo richtig sein möchtest. Also der Trade-off von Tiefe und Resonanz und sich einer Sache widmen und dabei aber auch Tiefe erleben und dem ganz vielen sich reinstopfen, immer Multitasking und dann von allem Büschen was wissen, aber nie in die Tiefe kommen, der ist nun mal da. Und mit dem konstruktiv umzugehen und ein Stück weit vielleicht diese Frenetik wieder zurückzudrücken, würde insgesamt die Gesellschaft, glaube ich, nach vorne bringen.
Hat auch viel die Aufmerksamkeits-Smack-Maschine im Internet der Influencer damit zu tun, die das natürlich auch negativ beeinflusst. Der Soziologe Hartmut Rosa sagt, Demokratie braucht Religion, weil Religion Resonanzräume schaffen kann, die das rein ökonomische Denken sprengen. Ist da etwas dran?
Das Resonanzkonzept ist ja so eines. Zu sagen, ich kann erst dann wirklich in Resonanz gehen, wenn ich eine gewisse Reduktion vorgenommen habe. Also entweder an weiteren Stimuli oder tatsächlich an Zeitlichkeit zu denken, was ich reinstopfen muss. Und wenn ich es dann ritualisiert bekomme und es Teil einer Erzählung ist, was das Sein, das Menschsein in der Welt bedeutet, dann ist es natürlich einfacher. Dann sind nicht nur singuläre Praktiken, sondern dann ist es eine kontinuierliche Reise als Mensch und diese Spezies auf diesem Planeten.
Das Schreiben Ihres Buches sei eine spannende Reise zu den Unterwelten und Strukturen, zu den Regeln, Normen, Bewertungen und Inwertsetzungen gewesen, die bis in den Alltag hinein unsere Aufmerksamkeit und Entscheidungen lenken. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Was hat Sie denn bei dieser Reise überrascht?
Oh, ich glaube, die größte Überraschung war, weil ich bin dann auch in so ein paar von diesen Begriffen eingestiegen, die so sehr viel benutzt werden. Und Bürokratiemonster ist ja so eines. Und dann habe ich mir angeschaut, wie wir eigentlich den Bürokratieaufwand messen und wer das misst und wie wir den dann verkünden. Weil wir hören ja immer nur die großen Zahlen, die Milliardenbeträge, die das dann machen und die arme Wirtschaft, die leidet. Es gibt aber auch noch die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung, deren zusätzlicher Aufwand aufgebürdet wird durch neue Regulierungen. Und dann habe ich mir angeguckt, welche neuen Regulierungen denn eigentlich die meisten sogenannten Erfüllungskosten ausgelöst haben. Und dann steht da auf einmal Ganztagsbetreuung. Und dann ist das die größte Kostenaufwand bei der Verwaltung. Und da habe ich gedacht, ja, guck mal, alleine dieser Standard des Messens und die Art zu kommunizieren ist ja mindestens in der Hälfte durchgetrennt. Weil viele würden wahrscheinlich sagen, klar, es ist einmal nervig, aber was für eine Befreiung, was für ein Erfüllungs-, also Ertrag müsste man dagegen stellen, ne? Ist das für die Gesellschaft, weil gerade Frauen dann natürlich noch mal freier arbeiten können, Kinder wirklich gut betreut werden können und insgesamt sogar die Wirtschaft davon profitieren wird, wenn mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Aber wir reden nur über den Bürokratieaufwand. Mindestlohn war so ein nächster, der die Wirtschaft trifft. Das heißt, es wird nur gemeckert, nur der Aufwand bilanziert und es wird überhaupt nicht argumentiert, warum. Also die Begründung, was will man eigentlich abschaffen und welche Kosten werden dadurch reduziert und vor allem, was sind die Benefits. Und dann kann ich mich natürlich richtig wütig über das Bürokratiemonster austauschen, ohne zu verstehen, dass Regelsetzung immer eine Entscheidung für etwas ist, wenn es auch gegen etwas entscheidet.
Und gerade bei den Ganztagskitas geht es ja auch um alte patriarchale Klötze, die wir noch mit uns herumschleppen, oder?
Ja, Chancengerechtigkeit ist ja eigentlich das Schlagwort. Und das ist dann bitte für jedes Kind, was hier lebt, zu Ende zu denken, aber natürlich auch für jedes Elternteil. Und da haben wir strukturell natürlich die Frauen immer noch benachteiligt, auch wenn man sich die Zeitkontingente für Care-Arbeit anschaut, aber auch die Vergütung für die Arbeit des Caring, also der Fürsorge, der Pflege etc. ist natürlich im Verhältnis zu anderen Bereichen geringer, inklusive der Reputation. Die ist auch geringer als in vielen anderen Bereichen. Müssen wir uns nicht wundern, dass wir uns da in so eine Abwärtsspirale reinmanövrieren.
Also es gibt viel zu tun. Kopf in den Sand stecken gilt aber nicht. Vielen Dank, Maya Göpel. Die Professorin für Politökonomie und Gesellschaftswissenschaften hat ein mutmachendes, ein erhellendes Buch darüber geschrieben, wie wir in diesen Krisenzeiten einen Kompass für die Zukunft finden können. Das Buch heißt Werte, ein Kompass für die Zukunft. Es ist im Brandstätter Verlag erschienen. Das Buch hat 224 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke herzlich.